Das ist so ein bisschen die Vorstellung, dass beim Anfall Hirnzellen kaputt gehen und man dann da zunehmend verdummt oder so. Und das ist einfach überhaupt nicht so. Das muss man sich mal in Mengen auch vorstellen. Wir haben Milliarden von Hirnzellen und da gehen jetzt irgendwie 10'000 Hirnzellen kaputt. Das spürt man nicht einmal.
Über Epilepsie gibt es viele Vorurteile. Eben zum Beispiel, dass epileptische Anfälle die Intelligenz mindert. In dieser Folge mache ich darum einen Faktencheck. Zusammen mit Dominik Meyer, der Geschäftsführerin der Patientenorganisation EpiSuisse, die wir gerade vorher gehört haben. Hallo und herzlich willkommen zu «Hallo Gesundheit», einem Podcast von der CSS. Ich bin Manuel und ich gehe mit Menschen spazieren, die viel über ein bestimmtes Gesundheitsthema wissen. Entweder aus eigener Erfahrung oder wie sie Fachpersonen sind. Heute, wie gesagt, mit Dominik Meyer.
Mein Name ist Dominik Meyer, ich bin Geschäftsführerin von EpiSuisse. Das ist die Patientenorganisation für Menschen mit Epilepsie.
Der Podcast heisst ja «Hallo Gesundheit» und ich merke, der tut auch meiner Gesundheit gut. Ich darf hier an wunderschönen Orten spazieren, mit mega frischer Luft. Jetzt scheint gerade die Morgensonne auf mich. Man sieht Berge im Hintergrund. Es hat noch so ein bisschen Wolken in den Wäldern. Es sieht recht mystisch aus. Und ich darf mich bewegen. Es ist also sehr gesund. Ich bin hier gerade zu Mönchi. Oder Mönchaltdorf, ganz korrekt, zusammen mit Dominik Meyer. Sie ist Geschäftsführerin von EpiSuisse. Und als erstes würde mich wundern, was ist denn Epilepsie genau?
Epilepsie ist eine Anfallserkrankung, wo es eigentlich das Hirn macht Anfälle, die sich irgendwie am Körper zeigen. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Und die Anfälle sind eigentlich vorübergehende Funktionsstörung der Hirnnervenzellen. Und sobald die Funktionsstörung stoppt und das Hirn ist in der Lage, in der Regel oder in der Mehrheit der Fälle, die selber wieder zu stoppen, also es merkt, uiuiui, ich habe da eine Störung und stoppt das wieder. In dem Moment, wo das vorbei ist, zwischen diesen Anfällen spürt man eigentlich von der Erkrankung praktisch nichts.
Und man redet ja auch von Epilepsien, also in der Mehrzahl. Das heisst, es gibt ganz viele verschiedene Formen von Epilepsie.
Ja, also einerseits unterscheidet die Medizin verschiedene Epilepsien. Also es gibt ganz unterschiedliche Syndrome oder Krankheitsbilder, wo man wie unterschiedlich auch klassifiziert. Das ist die eine Seite. Und andererseits gibt es ganz viele verschiedene Anfallsformen. Eben, wie zeigt sich der Anfall am Körper? Es kann sein, dass man also das klassische Bild von einem epileptischen Anfall, das ist der Krampfanfall, wo sich ein Mensch verstieft zuerst und nachher rhythmisch zuckt. Vielfach gibt es dann auch noch so das Bild, hat dann Schaum vor Augen, vor dem Mund. Sieht man jetzt ehrlich gesagt nicht so häufig, aber das ist einfach so, dass das Bild, das man am häufigsten mit einem epileptischen Anfall in Verbindung bringt. Und daneben aber gibt es noch viele andere Formen. Es gibt zum Beispiel die Absenz. Bei der Absenz ist jemand einfach wie einen Moment lang wie weggetreten oder schaut so verträumt in die Luft, starrt irgendwo an. Und wenn es vorbei ist, ist er wieder da. Die Erfahrung, die der Betroffene in dem Moment hat, ist häufig die von einem Filmriss. Also wir haben Betroffene, die sagen, hey, wenn meine Absenz länger geht und ich bin mit dem Bus unterwegs, dann bin ich plötzlich an einer Haltestelle, wo ich irgendwie merke, hey, jetzt bin ich 5 Haltestellen über meine Ausstiegsstelle ausgefahren. Oder wo sie einen Film schauen, dann haben sie eine Absenz. Und wenn sie wieder in den Fernsehen schauen, ist der Mörder gefunden und sie haben keine Ahnung, wer es war. Dann gibt es aber auch noch sogenannte fokale Anfälle. Die können sich sehr unterschiedlich zeigen. Und das hängt dort immer davon ab, wo genau im Hirn dann die Funktionsstörung ist. Wie dort sagt man, ist die Funktionsstörung auf einen kleinen Bereich im Hirn begrenzt. Und der Bereich, wo das Hirn steuert, also wenn das in der Motorik ist oder irgendwie bei Sinneswahrnehmungen oder wo auch immer, dann zeigt er sich anders. Das kann zum Beispiel sein, dass jemand nur schmatzt. Es kann sein, dass jemand nur blinzelt. Es gibt auch Anfälle, fokale Anfälle, wo jemand nur ganz seltsame Empfindungen hat. Also vielleicht das Kribbeln im Bein oder im Bauch. Und einfach irgendwie, vielleicht zuckt auch nur ein Arm oder eine Hand oder beide. Und so kann das ganz unterschiedlich sein. Und wir haben da haben wir auch sehr viele verschiedene Betroffene, die von Kallenanfällen können, bei Bewusstsein stattfinden. Also das heisst, ich habe mal eine Betroffene gehabt, die ist vor mir gestanden und hat ihre Hände vor dem Körper so hin und her, also so nach vorne und hinten bewegt. Und dann hat sie mir gesagt, oh, schau, jetzt habe ich gerade einen Anfall, jetzt musst du einfach schnell warten, bis es vorbei ist. Okay. Und dann gibt es auch Patienten, die mir sagen, ja, ich strecke die Zunge raus beim Anfall. Also ich mache einfach so komische Bewegungen und die wirken manchmal auf die Leute provozierend. Und dort hatte ich mal einen Patienten, der hat gesagt, weißt du, ich bin GC-Fan und immer wenn Derby ist, dann gehe ich nie im Fanshirt ins Tram. Weil wenn ich dann neben dem, gegenüber von einem FCZ-Fan sitze, könnte der sich noch provoziert fühlen. Das ist, tönt auch lustig, aber es kann natürlich eine riesen Einschränkung sein, weil so ein Verhalten möchte man ja eigentlich auch nicht zeigen. Zum Beispiel an einem ersten Date oder in einem Vorstellungsgespräch oder wenn man seine Schwiegereltern das erste Mal kennenlernt. Das sind immer auch dann Momente, wo man eben auch durch so vermeintlich kleine Anfälle oder wo eben auch in lustigen Situationen auftreten können, zum Teil grosse Einschränkungen können bedeuten.
Ich habe das selber mal gemerkt, so, als ich mal im Zug gesessen bin und vis-à-vis hat irgendwie ein Mann häufig so irgendwie wie so genossen oder so ein bisschen kodert auf eine relativ unangenehme Art und Weise. Und ich bin zuerst so mega irritiert gewesen. Und irgendwann ist mir so in den Sinn gekommen, es könnte vielleicht auch eine Krankheit sein, wo er das gar nicht kann willkürlich steuern.
Ja, also ich kann jetzt nicht aus dieser Beschreibung beurteilen, ob es das hätte können, Epilepsie sein oder nicht. Aber ich finde in dem Sinne der Gedanke, dass man irgendwie wie nicht sagt, hey, nein, was für ein Grüssel, sondern wie sagt, hey, vielleicht gibt es ja da ein Problem dahinter, das ich gar nicht gesehen und gar nicht kenne. Den finde ich eigentlich super und den würde ich mir auch wünschen, dass sich der wie durchsetzt, oder? Dass man nicht gerade so, ui, nein, weh, was ist denn das, so abwehrend kommt, sondern wirklich das auch einfach mal ein bisschen annimmt und sagt, das ist jetzt halt so bei dem. Das würde auch vielen Betroffenen helfen.
Was sind denn so Ursachen von Epilepsie?
Ganz wichtig ist, dass man bei der Epilepsie immer unterscheidet zwischen der Ursache und dem Auslöser. Die Ursache steht für das, was die Krankheit an sich verursacht. Warum hat ein Mensch eigentlich Epilepsie? Und der Auslöser ist etwas, das einen Anfall auslösen kann. Bei einem Menschen, der schon eine Diagnose hat. Und jetzt zu den Ursachen. Da gibt es ganz verschiedene. Es können Stoffwechselerkrankungen sein, es können Hirnverletzungen sein, also Schlaganfall, Schädel-Hirntrauma, aber auch vorgeburtliche Hirnverletzungen, ein Sauerstoffmangel unter Geburt oder auch ein Schlaganfall oder eine Hirnblutung, die schon im Mutterleib stattfindet, die dann später auch noch eine Epilepsie auslösen können. Dann gibt es genetische Ursachen. Epilepsie ist keine typische Erbkrankheit. Bei diesen genetischen Ursachen redet man eigentlich meistens von spontanen Mutationen, die dann einfach bei einem Menschen zufällig auftreten können und eine Epilepsie auslösen. Und was man muss wissen, ist, dass etwa 30 bis 40% der Betroffenen nie erfahren, was die Ursache ihrer Krankheit ist, dass man das einfach nicht herausfindet. Und im Unterschied dazu gibt es den Auslöser. Und vom Auslöser redet man eben sprachlich, tut man das ja häufig vermischen und sagt, ah, der Auslöser von der Krankheit oder die Ursache von der Krankheit. Aber wichtig ist eigentlich, dass es eben was verursacht, dass jemand überhaupt Epilepsie hat. Und der Auslöser, dort redet man davon, wenn es bestimmte Umstände gibt, die dazu führen können, dass eine Person einen Anfall macht. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sind sensibel auf Licht. Oder zum Beispiel auf die Lichtwechsel, auf die Stroboblitz. Oder auf eine Fahrt durch die Allee. Oder ein Polizeiauto durchfährt mit dem Blaulicht, also die schnellen Lichtwechsel, dass die einen Anfall auslösen können. Bei einer bereits diagnostizierten Epilepsie. Jetzt ist es aber so, das sind also lange nicht alle Betroffenen, die das haben, da hat man häufig so ein Gefühl, ui, Epilepsie, Lichtblitz, ui, geht gar nicht bei Epilepsie. Mal kann schon, es kann einfach Patienten geben, die sind fotosensitiv und dann haben die in solchen Situationen eher mal einen Anfall. Mhm. Es können auch Gemütszustände sein. Ich habe einmal eine Mutter beraten, die hat gesagt, ihre Tochter käme Anfall über, wenn sie sich besonders freut. Und sie hat gesagt, das sei für die Familie ganz schwierig, weil Geburtstag, Weihnachten, all das Zeug, wo so ein bisschen die Vorfreude zelebriert wird, das sei für sie ganz schwierig. Und sie haben jetzt mittlerweile angefangen, zum Beispiel, wenn sie sagen, Großmutter kommt am Wochenende, dann sagen sie das dem Kind gar nicht, sondern sie sagen zum Kind, am Morgen um 8 Uhr, vom Tag, wo Großmutter kommt, dann macht sie einen Anfall, dann schläft sie noch 2 Stunden und wenn die Großmutter dann um 11 Uhr kommt, ist gut.
Oh nein, das ist ja mega gemein.
Da sieht man einfach auch, wie einschneidend das ist, aber eben auch, wie individuell die Auslöser sein können. Hitze ist ein weiterer Auslöser, wo gewisse Patienten darauf sensibel sind. Und wichtig ist wirklich, es gibt Auslöser. Es gibt auch solche, die man häufiger hört oder sieht, aber nicht alle Patienten haben oder kennen Auslöser, nicht alle Patienten haben die gleichen. Manchmal sind sie hochindividuell und manchmal gibt es auch Patienten, die sagen, mir wäre nichts bekannt. Mhm. Und der Vorteil an den Auslösern, also wenn man die kennt, ist, dass man natürlich, sofern das geht, und das Beispiel mit der Freude oder so zeigt, ja, kann dann eine grosse Herausforderung sein. Aber sofern es geht, kann man probieren, seinen Alltag so zu gestalten, dass man den Situationen, wo der Auslöser da ist, halt kann ausweichen kann.
Nora Stalder, die ich auch zum Thema Epilepsie interviewt habe, hat gesagt, dass sie das immer beim Einschlafen und beim Aufwachen gehabt hat. Und so. Die kann man natürlich nicht ausweichen. Das ist dann ein bisschen schwierig. Aber das wäre dann auch nochmal ein anderer Triggerpunkt quasi.
Nein, also das ist jetzt eigentlich nicht ein klassischer Auslöser, sondern da reden wir eher ein bisschen von einer Zeitgebundenheit. Okay. Die Situation, wenn das Hirn vom Schlaf in den Wachzustand wechselt, die ist ein bisschen sensibel. Also Und da gibt es wie eine erhöhte Neigung, je nachdem, also auch nicht in jedem Fall, wo dann zu Anfällen führen kann.
Haben dann Anfälle so langfristige Folgen, also körperliche oder geistige?
Das können sie haben, ja. Wir haben Patienten, die teilweise auch neuropsychologische Einschränkungen haben, also die im Laufe ihres Lebens Konzentrationsstörungen entwickeln oder auch Planungsstörungen, auch Erinnerungsstörungen, also Gedächtnisstörungen. Das sind häufige Sachen. Es ist aber überhaupt nicht so, dass das bei jedem Patienten auftreten muss.
Es gibt ja auch noch so ein bisschen das Vorurteil, dass es sich dann auf die Intelligenz auswirkt oder dass es also Demenz kann verursachen. Was ist an dem dran?
Ja, nicht viel. Also, das ist so ein bisschen die Vorstellung, dass beim Anfall Hirnzellen kaputt gehen und man dann da zunehmend verdummt oder so. Und das ist einfach überhaupt nicht so. Das muss man sich mal in Mengen auch vorstellen. Wir haben Milliarden von Hirnzellen, wenn man sich das in Geld vorstellen würde, wie viel Geld das eigentlich wäre. Und da gehen jetzt irgendwie 10'000 Hirnzellen kaputt, 10'000 Franken verschwinden. Das spürt man nicht einmal. Und in der Regel gibt es die Auswirkung auf die Intelligenz an sich nicht. Mhm. Was es aber gibt, ist, es gibt natürlich sehr viele Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung oder Menschen, die eigentlich eine andere Grunderkrankung haben, wo die Epilepsie ein Teil der Symptome ist, also, oder wo die Epilepsie auch noch als Krankheit zusätzlich auftritt und wo halt bereits durch die zugrundliegende Erkrankung eine Entwicklungsverzögerung da ist oder eben auch Einschränkungen in der Kognition. Aber da kann man wie sagen, dass beide Sachen, die Entwicklungsverzögerung oder Leistungseinschränkungen und die Epilepsie sind auf die gleiche Ursache zurückzuführen und nicht die Epilepsie hat das eine oder umgekehrt das andere die Epilepsie verursacht.
Kann Epilepsie dann auch tödlich enden irgendwann? Oder wie muss man das einordnen?
Ja, das kann es. Es gibt das sogenannte SUDEP. Das ist der Sudden Death under Epilepsy, also der plötzliche Tod unter Epilepsie. Das ist sehr, sehr selten. Das ist vergleichbar eigentlich mit dem plötzlichen Kindstod, also wo einfach ein Tod in der Epilepsie kann auftreten. Und das ist etwas, was wir auch zunehmend ein bisschen erforschen möchten, dass man dann natürlich auch gute präventive Mittel hat. Aber das ist wirklich selten. Und dann gibt es einfach aus dem Anfall selber raus gibt's gewisse Risiken. Das sind nicht unbedingt tödliche Risiken. Aber bei einem Krampfanfall, wo man nicht rechtzeitig stoppen kann, also wo auch das Hirn nicht selber stoppt oder wo man nicht kann stoppen durch Medikamente, kann es natürlich auch zu einer Schädigung des Hirns kommen. Mit allen Folgen, die das je nachdem mit sich bringen
kann. Kann man dann Epilepsie heilen?
Es ist immer ein bisschen die Frage, was man darunter versteht. Also es gibt Epilepsien, wo man sagt, ja, die sind eigentlich, von denen weiss man, die wachsen sich sowieso aus. Das ist im Kindesalter zum Beispiel die Rolando-Epilepsie. Früher hat man von einer gutartigen Epilepsie geredet. Das braucht man eigentlich nicht mehr, diesen Begriff. Aber dort weiss man, das ist so eine bestimmte Zeit im Leben von einem Kind, wo diese Anfallsart auftritt. Und die verwachsen sich. Irgendwann ist das kein Thema mehr. Und da gibt es noch weitere Epilepsien, wo man irgendwann einfach auch merkt, unter Medikament besteht eigentlich Anfallsfreiheit. Jetzt kann man auch mal probieren, das Medikament rauszunehmen und hat dann je nachdem sogar auch einen Erfolg, dass die Anfälle nicht zurückkommen. Und dann muss man ganz klar auch sagen, Epilepsien sind gut therapierbar. Also in 70% der Fälle kann man Epilepsie mit Medikamenten sehr gut behandeln und Patienten erreichen mit antiepileptischer, also anfallsunterdrückender Medikation Anfallsfreiheit. Und wenn man den Anfall weg hat, dann kann man eigentlich ein sehr normales Leben führen. Und aus meiner Sicht gilt das dann schon auch als heilig. Es bleiben aber die 30% stehen, wo das nicht möglich ist. Und das sind häufig Menschen mit sehr schweren Epilepsien, auf der einen Seite. Und andererseits wirklich auch Patienten, die trotz Medikation immer wieder Anfälle haben. Manchmal sehr häufig, aber manchmal auch nur einmal im Jahr oder alle zwei Jahre. Und man kann mit den Medikamenten allein die Situation wie nicht so kontrollieren, dass es zu gar keinen Anfällen mehr kommt.
Was kann man dann noch machen, wenn es jetzt kein Medikament gibt, das hilft?
Also grundsätzlich gibt es noch andere Therapiemöglichkeiten, wobei die nicht einfach in jedem Fall gehen, sondern das ist dann wirklich ein medizinischer Entscheid, ob die dann überhaupt geeignet sind. Das eine ist zum Beispiel die ketogene Diät. Das ist eine Diät, wo man sehr viel Eiweiß und Fett zu sich nimmt, um den Zustand der Ketose zu erreichen. Ketose ist der Zustand, den man erreicht, wenn man fastet. Also wenn man gar nichts zu sich nimmt, erreicht man einen Stoffwechselzustand, wo die Energie nicht mehr aus dem Zucker, sondern eigentlich direkt aus dem Fett und dem Eiweiß gewonnen wird. Und das probiert man mit dieser Diät zu erreichen. Das ist aber eine total belastende Diät für den ganzen Organismus. Also die muss man überwacht machen. Das ist nicht einfach so, hey, ich mache halt eine Diät statt Medikament. Sie funktioniert auch nicht immer. Also sie ist auch nicht immer angezeigt. Und es ist eine riesige Belastung auch für die Patienten, die das machen. Und jetzt dann gibt es noch die Epilepsiechirurgie.
Was heisst denn das?
Ja, also ganz vereinfacht gesagt heisst es, man probiert herauszufinden, wo ist der Herd der Epilepsie. Das kann man ganz grob gesagt vor allem bei fokalen Epilepsien anwenden, wo man wie weiss, es gibt einen Spot, der die Anfall auslöst und den schneiden wir raus. Das ist die vereinfachte Erklärung, also die sehr stark vereinfachte Erklärung. Das braucht unglaublich viele Abklärungen. Und natürlich muss man auch schauen, ja, wo liegt der Spot. Also zumindest im motorischen Zentrum oder im Sprachzentrum kann man das gar nicht rausschneiden, weil da würde ja nachher auch eine Beeinträchtigung von diesen Funktionen zurückbleiben.
Nora Stalder, die ich auch interviewt habe, die hat aufgrund von einer Allergie ganz viele Medikamente nicht nehmen können. Sie hat dafür einen Epilepsiehund bekommen. Wie beurteilst du die? Varianten?
Also ich weiss, dass es Epilepsiehunde gibt und wir haben auch viele Familien, die sehr positive Erfahrungen damit gemacht haben. Ich würde jetzt aber nie so weit gehen, dass ich würde sagen, hey, ein Epilepsiehund ist eine Therapiealternative, die man wie wählen kann, entweder nehme ich Medis oder ich nehme einen Hund. Wir sehen aber viele Familien, die so einen Hund haben. Manchmal entwickelt er die Fähigkeit, dass er vor einem Anfall warnen kann. Vielfach kann er auch unterstützen, indem er zum Beispiel das Notfallmedikament dazu holen kann. Oder er ist vor allem einfach auch ein wichtiger Gefährte in der Familie. Mhm. Und insgesamt aber muss man gleich auch sagen, vielfach ist für den Hund die Verantwortung, die er hat, wenn er eben so die Warnfunktion überantwortet bekommt, das ist ein wahnsinniger Stress. Auch sozusagen eine enge Bezugsperson, also das Bezugskind, in einem Anfall zu erleben, ist ebenfalls stressig für einen Hund. Das muss man sich immer auch bewusst sein. Also viele von diesen Hunden, die viele Anfälle begleiten, muss man teilweise dann irgendwann auch einfach pensionieren, weil sie das irgendwann nicht mehr können. Mhm. Und von dem her, ich glaube, Hunde können eine wesentliche Rolle spielen, einfach auf die Gesamtlebensqualität, eben weil sie da sind, weil sie auch sonst noch viel bewegen. Ihre Leistung in Bezug auf Warnung, die ist aus meiner Sicht noch nicht ausreichend belegt. Mhm. Und dort gibt es vielleicht auch viele falsche Erwartungen, die ich doch einfach vor allem empfehlen würde, bevor ihr euch zu fest auf das einschiesset, informiert euch einfach sehr, sehr gut.
Du arbeitest bei der Patientinnenorganisation EpiSwiss. Mhm. Können Menschen mit Epilepsie in allen Berufen arbeiten oder gibt es da Einschränkungen?
Ja, da gibt es Einschränkungen, aber es gibt nicht so viele Einschränkungen. Einschränkungen gibt es vor allem im Personenverkehr. Also wenn man da lange auch, wenn man einmal einen epileptischen Anfall gehabt hat im Verlauf des Lebens, dann kann man nicht mehr Garchauffeur werden oder Pilotin. Und die Berufe sind dann gesperrt. Und auch Zugführer. Das ist einfach, dort sagt man ja, wenn in diesen Berufen etwas passieren würde, dann würde es potenziell so viele Menschenleben mitgefährden, dass man da einfach sehr, sehr strenge Vorschriften hat. Bei allen anderen Berufen hingegen gibt es eigentlich keine jetzt irgendwie Restriktionen, wo man von vornherein muss sagen, nein, das geht nicht, sondern es braucht einfach immer eine individuelle Abklärung und Beurteilung. Und man muss schauen, welche Risiken gehen eigentlich von den Anfällen aus. Also stürzt da jemand, kann sich jemand im Anfall selber verletzen oder Dritte gefährden, wenn er einen Anfall hat, also zum Beispiel Kontrolle verliert über etwas, wo andere davon abhängen. Und dann sieht je nachdem, ja, sehen Restriktionen anders aus oder der Beruf ist eben dann trotzdem möglich. Mhm. Und häufig, das ist sehr viel so, kann es auch sein, dass es im gleichen Berufsbild im einen Betrieb geht, weil dort vielleicht modernere Maschinen stehen oder Arbeitsabläufe anders funktionieren und gefährdende Arbeiten besser können ausgeschlossen werden. Und in einem anderen Betrieb geht es eben dann nicht mehr.
Ich habe gesehen, auf der Webseite bietet einen Kurs an, der heisst «Bewerben mit Epilepsie».
Ja.
Was wird denn dort vermittelt?
Also die Bewerbung mit Epilepsie oder die Menschen, die sich bewerben und dann müssen sagen, sie haben Epilepsie, die erleben sehr häufig, dass sie wie von vornherein nicht genommen werden oder dass man da einfach auf sehr viel Vorbehalt stößt, weil Epilepsie ist eine extrem stark tabuisierte Erkrankung. Und wir tun einerseits in diesem Kurs wie mal einfach ein bisschen die Fakten vermitteln. Was ist eigentlich überhaupt wichtig? Also welche Pflicht besteht an Informationen von Seiten von einem Arbeitnehmer? Das ist eben zum Beispiel, wenn wir in einem Beruf arbeiten, wo man könnte potenziell gefährdende Arbeiten übernehmen, dann sollte man informieren. Aber es gibt auch Berufe, einen Bürojob oder so, wo man halt auch nicht muss. Über das informieren wir. Wir informieren über das Thema Selbst- und Fremdgefährdung. Und wir tun in diesem Kurs auch besprechen, ja, wie vermittle ich an einer Person, die mich nicht kennt, wo ich in einem Wettbewerb stehe mit anderen, wo ich logischerweise so gut wie möglich möchte dastehen, dass ich jetzt mit einer Epilepsie vielleicht gewisse Einschränkungen habe, wo ein Arbeitgeber allenfalls sogar muss darauf reagieren oder muss können Rücksicht nehmen. Mhm. Vielfach ist es so, dass Patienten sagen das manchmal, dass sie Epilepsie haben, ganz offen. Und dann reagieren die Arbeitgeber sehr freundlich und sagen, ja, das ist kein Problem. Wir melden uns dann und nachher kommt die Absage. Und dann stehen sie da, ist jetzt wegen der Epi oder nicht? Und wir zeigen damit auch ein bisschen ihnen zeigen, hey, das Gegenüber herausfordern. Frag sie mal zurück, was macht es mit ihnen, wenn sie das hören? Können sie sich das vorstellen? Mhm. Weil dann kommst du viel mehr Informationen über, ob jetzt jemand tatsächlich Vorbehalt hat oder einfach nur freundlich gelächelt hat. Mhm. Und er nicht deine Akte schon geschlossen hat, bevor sie richtig aufgegangen ist.
Aber das ist schon ein Dilemma, oder? So offen sein gleichzeitig und aber sich wie nicht aufs Abstellgleis selber manövrieren, oder?
Genau, und das hängt halt immer auch davon ab, dass man das auch ein bisschen abwägen muss. Was ist denn auch der richtige Zeitpunkt? Muss ich das in der Bewerbung sagen? Muss ich es im Gespräch sagen? Lange es aber vielleicht auch, wenn ich es vielleicht sogar nach Stellenantritt sage?
Aber bestehen jetzt dort so im Bewerbungsprozess halt einfach immer noch viel Diskriminierung und Tabuisierung? Oder tut sich dort wie auch etwas bei den Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen?
Ich würde es jetzt nicht auf den Bewerbungsprozess irgendwie beschränken. Das ist einfach ein Ort, wo das Tabu rund um Epilepsie kann führen kann. Das ist wie in allen Lebensbereichen kann das spürbar sein. Das kann im Kindesalter spürbar sein, wenn es darum geht, ja, wird mein Kind überhaupt zum Geburtstag eingeladen? Oder sagen die Mütter von den anderen Kindern, oh, den lieber nicht, weil sie vielleicht Angst haben vor der Situation, dass das Kind einen Anfall machen könnte. Mhm. Und manchmal ist das auch ein falsches Bild, eben weil man erwartet, der macht einen Krampfanfall, aber vielleicht hat das Kind ja nur Absenzen. Und es ist völlig unspektakulär. Ausgrenzungen bestehen halt manchmal auch aufgrund von der Situation, weil man vielleicht eben muss Medikamente nehmen muss, vielleicht einen regelmäßigen Schlafrhythmus einhalten oder sich teilweise auch selber nicht mehr gleich viel zutraut, weil man das Gefühl hat, ja, es könnte ja ein Anfall kommen, dann mache ich das lieber nicht. Und der höchste Treiber oder der wichtigste Treiber der Ausgrenzung ist wirklich so ein bisschen die Angst vor dem Anfall oder eigentlich die Angst vor der eigenen Überforderung. Was soll ich machen, wenn jemand einen Anfall hat und ich dabei bin in dem Moment?
Was kann man denn dagegen machen, gegen die Tabuisierung und auch gegen die Schamgefühle, die die Personen selber haben?
Also für mich ist eigentlich das Wichtigste, dass man wie weiss, dass Epilepsie eine extrem facettenreiche Erkrankung ist und dass man das einfach halt auch anspricht und sagt, hey, was muss ich dann machen, wenn du einen Anfall hast? Oder wie sehen eigentlich deine Anfälle überhaupt aus? Mhm. Dass man das wie weiss von jemandem, weil man kann extrem viel mit dem schon anfangen. Es kann auch sein, dass jemand sagt, ja, ich habe eigentlich Epilepsie, aber ich habe irgendwie einmal pro Jahr einen Anfall. Also, wir können jetzt schon spazieren, aber ich kann sicher erkennen in dieser Zeit. Also ziemlich sicher. Mhm. So die hundertprozentige Garantie, die gibt es dann ja auch nicht. Und das macht viel aus, wenn man so ein bisschen weiss, ja, wie häufig könnte das sein, wie wahrscheinlich kann das sein. Aber dann auch, ja, was muss ich dann machen, wenn ein Anfall kommt? Wie erkenne ich das überhaupt? Und wenn man da einfach in einen Dialog kommt mit Betroffenen, dann kann man auch viel besser einschätzen, hey, mag ich das vertragen? Mag ich das tragen, wenn es dann wirklich zu dem Fall kommt oder eben nicht? Und der Dialog ist wichtig und der führt nach meiner Meinung auch dazu, dass es gar nicht erst zur Ausgrenzung kommt.
Das ist «Hallo Gesundheit», der Podcast von der CSS. Heute zum Thema Epilepsie. Bleiben noch ein bisschen dran. Dominik Meier sagt gerade noch ihr Schlusswort. Wenn ihr noch mehr hören wollt zu Epilepsie, in der anderen Episode rede ich mit der Nora Stalder. Sie hat selber Epilepsie, aber zum Glück seit 3 Jahren keinen grösseren Anfall mehr gehabt. Sie erzählt, wie die Krankheit ihr Leben auf den Kopf gestellt hat und wie fest ihre Epilepsie-Hündin Tranja ihr geholfen hat. Das Gespräch hört ihr wie immer auf allen Podcast-Plattformen oder auf css.ch. So, und jetzt zum Schluss nochmal Dominik.
Ich wünsche mir für Epilepsie-Betroffene, aber für alle Menschen, die eine chronische Erkrankung oder eine Beeinträchtigung haben, eine Welt, die mit Toleranz und Offenheit und einem sensiblen Interesse diesen Menschen begegnet, so dass sie Teil der Gesellschaft sein können und nicht ausgrenzt sind.